Und unser Thema heißt heute König Josia, folge Gottes Wort. König Josia, folge Gottes Wort. Ich möchte einsteigen mit einem Wort von Charles Hutton Spurgeon. Und Charles Hutton Spurgeon, der sagte in einer seiner vielen Verkündigungen, Christi Anordnungen, und damit hat er die Anordnungen in Gottes Wort gemeint, Christi Anordnungen sind nicht unbedeutend. Und weiter sagte Spurgeon, ich kannte einen Jüngling, welcher getauft werden wollte, aber seine Freunde hielten ihn davon zurück. Da wurde er krank und tief darüber bekümmert, dass er seinen Herrn nicht nach Anweisung der Heiligen Schrift bekannt hatte. Aber Isaak, sagte seine Mutter, die ihren Sohn sehr liebte, du weißt doch, dass die Taufe gar nicht selig macht, ist also gar nicht so wichtig. Nein, Mutter, sagte Isaak, das mag sie nicht tun, denn ich weiß, dass ich gerettet bin. Aber wenn ich Jesus im Himmel sehen werde, dann möchte ich nicht, dass er zu mir dann sagen muss, Isaak, es war so ein Geringes, was ich von dir gefordert habe. Hast du mich nicht lieb genug gehabt, um meinen Willen tun zu können? Spurgeon sagt hierzu, gerade der Umstand, dass eine Anordnung Gottes nicht zu den wesentlichen Dingen gehört, lässt meinen Gehorsam deutlich prüfen. Übrigens beachtet bei einem göttlichen Befehl auch die kleinen Punkte. Wo es sich um den Willen Gottes handelt, da gibt es nichts Unbedeutendes, sagt Spurgeon. So viel zum Einstieg. Nun, heute ist nicht die Taufe unser Thema, sondern es geht darum, Gottes Willen zu tun. Und heute wollen wir uns mit dem letzten der fünf großen Erweckungskönige im Südreich, also in Juda und Benjamin, beschäftigen. Wer waren diese fünf Erweckungskönige? Vier kennen jetzt inzwischen alle von uns, die in den Predigten da waren. Ich möchte es aber nochmals wiederholen. Wir haben begonnen mit Asa, dann mit Josaphat weitergemacht und dann war Joas dran und dann Hiskia. Über Hiskia haben wir vier Predigten gehört und heute noch zum Schluss Josia. Nachdem wir in vier Predigten den großen König Hiskia betrachtet haben, da sind wir eigentlich der Meinung, ja ich beinahe auch, dass es nach Hiskia eigentlich keine Steigerung mehr geben könnte. So ein toller Mann wie Hiskia, das ist wirklich ein Riesenvorbild auch für uns. Und ich denke, wir konnten viel lernen auch von Hiskia, ein wunderbarer König. Wenn es aber darum geht, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele Gott zu lieben und auch das Wort Gottes, beziehungsweise hier mehr oder weniger das Gesetz des Mose zu befolgen, so finden wir tatsächlich nach dem König Hiskia noch eine Steigerung, nämlich den König Josia. 2. Könige 23, Vers 25 sagt uns von diesem König, also von Josia, und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen. Es gab also keinen vor ihm wie er, der sich also von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetze Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Vor ihm und nach ihm war keiner mehr seinesgleichen. Das ist schon eine gewaltige Aussage, die hier die Heilige Schrift macht über diesen Mann. Und erstaunlicherweise hat dieser letzte König, wir sprechen hier ja vom Südreich, von Juda und Benjamin, der diesem Land Erweckung brachte, erstaunlicherweise hat dieser letzte König, der Erweckung brachte, die beste Beurteilung. Und das ist Josia. Als ersten Punkt möchten wir uns betrachten, ein Kind wird König. Ein Kind wird König. Wohin geht die Richtung? Das ist schon sehr entscheidend. Haben wir das richtig gelesen von Josia hier in Vers 1? Bereits mit 8 Jahren wurde dieser Mann als König eingesetzt. Ja, nicht Mann, das ist falsch. Dieses Kind, muss man hier sagen, das Kind wurde als König eingesetzt. Ein Kind wird König. Als Kind bestieg er den Königsthron.
Josia wurde im Alter von 8 Jahren als König eingesetzt. Wir haben ja hier auch ein Kind in unserer Gemeinde mit 8 Jahren. Stellt euch das mal vor, Maximilian wurde jetzt als König eingesetzt. Interessant. Kann man ja kaum fassen. Das können wir hier in 2. Chronika 34 in den Versen 1 und dann auch 2 nachlesen. 8 Jahre alt war Josia, als er König ward. Und regierte 31 Jahre lang zu Jerusalem, also schon ganz schön lange. Und in Vers 2 heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Also mit 8 Jahren zum König eingesetzt und 31 Jahre an der Regierung. Das heißt insgesamt, ja, wissen wir hier, über 39 Jahre von Hiskia. Auch in Vers 2 haben wir gerade Lobenswertes über ihn gelesen. Doch natürlich fragt man sich, wie ist es denn überhaupt möglich, dass ein 8-jähriges Kind schon König sein kann? Wie ist das möglich? Das geht doch eigentlich gar nicht. Wer gibt denn da wirklich die Richtung an bei so einem Kind? Das lässt sich an alle möglichen Richtungen ziehen. Wer gibt hier die Richtung an? Solch ein Kind, das musst du zuerst mal selber fürs Leben lernen, das musst du zuerst mal erwachsen werden. Es muss sich doch zuerst mal selber mal entsprechend erziehen lassen und sich entsprechend ethisch verhalten. All das lernen, was ein Kind lernen muss. Es muss auch lesen lernen, es muss schreiben lernen, es muss rechnen lernen, wie das alle Kinder letztendlich sollten. Und es muss auch lernen, zunächst mal selbst jemandem zu gehorchen, allermeist nochmal den Eltern. Und es muss lernen, für sich selbst zuerst und dann auch für andere irgendwann Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja ganz schwierig für ein Kind. Und dann auch letztendlich Gesetze zu erfassen. Was gibt es überhaupt für Gesetze in dem Land? Und dann auch Gesetze zu erlassen. Das ist ja für ein Kind fast unmöglich. Doch erstaunlicherweise gab es lange vor Josia, circa 200 Jahre vorher, noch einen jüngeren König als Josia. Wir haben schon von ihm gehört. Das war der König Joas. Joas war noch ein Jahr jünger. Er wurde mit 7 Jahren zum König gekrönt. Doch von Joas, da wissen wir, dass er wirklich einen ganz guten Begleiter und Erzieher hatte. Nämlich einen Priester. Der Priester namens Jojada. Und wenn Jojada damals nicht gewesen wäre, da können wir vorstellen, da wäre vieles entgleist bei dem Joas. Aber solange der Priester Jojada lebte, war Joas ein wunderbarer König. Und er wandelte in den Wegen des Herrn. Allerdings als Jojada, der Priester, gestorben war, der wurde ja über 100 Jahre alt, da gab es tatsächlich bei dem Joas eine Kehrtwende. Das war eine schlimme Sache. Man hat bei Joas genau gesehen, solange er gute Begleitung hatte, war er fest in dem Herrn, aber nachher ist er umgekippt. Da ist er auf falsche Ratgeber hereingefallen. Nun, wie war das jetzt bei diesem jungen König Josia, mit dem wir uns heute beschäftigen? Sein Vater hieß Amon und in Amon, da hat er überhaupt kein gutes Vorbild gehabt. Denn Amon tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und sein Vater Amon, der war nur 2 Jahre als König eingesetzt. Und gegen ihn gab es dann auch bald eine Verschwörung, so dass er sogar getötet wurde. Als dieser junge Josia König wurde, da hatte er keinen Vater mehr. Und sein Großvater, das war Manasse, der lebte auch nicht mehr. Auch Manasse tat zunächst ganz schlimme Dinge, er war ein gottloser König. Aber bei Manasse war das Schöne, dass er Buße getan hatte. Er war ein reuiger Sünder. Bei Manasse, da sehen wir eine regelrechte Bekehrung. Das ist ganz interessant, wenn man von Manasse liest, und man denkt eigentlich, da ist auf gut Deutsch gesagt Hopfen und Malz verloren. Aber Manasse hatte tatsächlich sich zum Herrn bekehrt und wurde somit noch ein segensreicher König in seiner zweiten Regierungshälfte. Aber inzwischen war auch Manasse, sein Großvater, verstorben. Wer war der Urgroßvater von Josia? Sein Urgroßvater, das war Hiskia, der wunderbare König Hiskia. der letzte Erweckungskönig. Nun, wir wissen nicht, was er noch von seinem Großvater Manasse mitbekommen hat, aber vielleicht wurde ihm ja auch viel Gutes von seinem Urgroßvater von Hiskia weitererzählt. Und wir fragen uns, wer könnte da eventuell eine Hilfe für diesen jungen Josia gewesen sein? Ja, zunächst kommt uns natürlich der Gedanke, ja, vielleicht hat er seine Mutter noch gelebt. War er dann ziemlich sicher auch so. 2. Könige 22, Vers 1, sagt uns etwas von seiner Mutter. 2. Könige 22, wer mal zurückblättern will. 2. Könige 22, Vers 1. Da lesen wir auch davon, dass Josia 8 Jahre alt war, als er König ward, und regierte 31 Jahre lang zu Jerusalem. Und dann heißt es hier, seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas von Botzkat. Also, wir lesen hier etwas von seiner Mutter, die hieß Jedida. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn der Name Jedida? Ein schöner Name. Jedida bedeutet Geliebte, beziehungsweise Liebling. Ein schöner Name, Jedida. Und dieser Name ist dem Wort oder dem Name Jedidja sehr nahestehend. Jedida und Jedidja. Und was bedeutet Jedidja? Jedidja bedeutet Liebling Jahwes. Das heißt also Liebling Gottes, Liebling des Herrn, Jedidja. Ein wunderbarer Name. Liebling Jahwes, Liebling Jedidja. Möchtest du nicht auch am liebsten so heißen? Jedidja, Liebling Jahwes, Liebling Gottes. Jedoch wissen wir nicht, ob seine Mutter, die nicht Jedidja, sondern Jedida hieß, was Liebling heißt, ihrem Sohn tatsächlich eine gute Anleitung für Gott geben konnte. Wir wissen nicht genau, wie diese Frau mit Gott gegangen ist. Was wir aber wissen, das ist das eine, dass Mütter im Allgemeinen einen enorm großen Segen für ihre Kinder sein können. Und ich spreche hier von gläubigen Müttern, die enorm großer Segen für ihre Kinder im Glauben sein können. Die ein enorm großer Segen sein können, wenn sie ihre Kinder im Glauben und in der Furcht des Herrn erziehen. Was können Mütter da für ein Segen sein für ihre Kinder? Und ich denke, gerade im heutigen Muttertag dürfen wir uns auch an allen Müttern freuen, welche sich das zur Aufgabe machen. Ich möchte meine Kinder im Herrn erziehen. Und es feiern heute vielleicht sicherlich viele, viele Mütter in unserem Land Muttertag. Und es ist schön, dass es überhaupt noch Mütter gibt in unserer vertretenen und verkehrten Gesellschaft. Aber leider gibt es nicht mehr allzu viele Mütter in unserem Land, welche sich diese Aufgabe Gottes zu eigen machen. Die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. In den Zeiten der Emanzipation driftet man immer weiter davon ab. Unsere Gesellschaft ist weit davon abgedriftet. Gut, dass es in den Gemeinden noch solche Mütter zu finden gibt. Nun, bei dem jungen Josia wissen wir nicht, wer ihn begleitet und entsprechend angeleitet hat. Ob das wirklich seine Mutter Jedida war oder ob es jemand anders war. Schließlich stand viel auf dem Spiel. Entweder dieser junge König richtet sich auf Gott aus und es wird zum Segen des Volkes, oder er richtet sich nicht auf Gott aus, wie auch sein Vater es nicht getan hatte, und es wird zum Fluch des Volkes werden. Da stand enorm viel auf dem Spiel. Allerdings gab es zu seiner Zeit schon einen Schreiber namens Schaphan, der dem König treu zu Diensten stand. Auch einen sein Sohn, der Gemaria hieß, also Schafans Sohn. Wir lesen von ihm zum Beispiel in Jeremia 26, Vers 24. Und ein weiterer Sohn dieses Schreibers Schafan, der hieß Achikam, und Achikam hatte sich sogar später für das Leben von Jeremia verwendet. Also wir sehen hier schon, dass da ein paar Leute um den Josia herum waren oder in seinem Aufwachsen, die gute Begleiter waren. Und insgesamt sehen wir, dass der junge Josia mit Weggefährten gesegnet war. welche dem Guten nachjagten, welche also sich auch auf Gott ausrichteten. Und das ist so wichtig auch für uns. Wir brauchen gute Weggefährten, sei es in jungen Jahren oder in älteren Jahren. Wir brauchen gute Weggefährten, jeder einzelne von uns. Und Begleiter für unser Glaubensleben. Begleiter, die auch dem Guten nachjagen, wie wir auch dem Guten nachjagen wollen. Die sich auf den Willen Gottes ausrichten. Wir brauchen solche Wegbegleiter. Wir brauchen einander auch als Geschwister innerhalb einer Gemeinde. Darum hat Gott auch unter anderem Gemeinde gegeben. Damit wir gute Weggefährten haben. Natürlich, wenn wir schlechte Weggefährten haben und die gehen andere Wege, als wie der Herr will, dann ist es ganz bestimmt nicht zum Besten. Wir müssen uns solche Weggefährten raussuchen, die es ernst meinen, mit dem Herrn zu gehen. Wer dem Herrn nachfolgen will, der sollte die Gemeinschaft derer suchen, die sich ebenfalls auf diesem Weg der Nachfolge befinden. Und der Einfluss unseres Umfeldes und unseres Lebens, der ist enorm. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Der Einfluss unseres Umfeldes und unseres Lebens, der ist enorm und kann sehr viel bewirken. Nämlich, ob wir zum Herrn hinwachsen oder ob wir vom Herrn wegwachsen. Was hast du für Weggefährten? Hast du schon Weggefährten, mit denen du wirklich zum Herrn hinwachsen kannst? Allerdings sehen wir bei Josia, dass er mit 8 Jahren noch gar nicht so sehr mit dem Herrn unterwegs war. Das kann man von ihm noch gar nicht sagen. Die Bibel berichtet von ihm, dass er eigentlich erst als Teenager, nämlich mit 16 Jahren, ernstlich damit begonnen hat, den Herrn zu suchen. Hoffentlich ist er vorher ein bisschen eingebettet gewesen. Das sehen wir mit den Leuten, die hier beschrieben werden, dass er in die richtige Richtung gewiesen wurde. Aber eigentlich hat er selbst erst mit 16 Jahren ernstlich angefangen, den Herrn zu suchen. Ja, da war er ja schon 8 Jahre als König eingesetzt, als er begonnen hat, den Herrn zu suchen. Das lesen wir hier in Vers 3, wenn wir wieder auf 2. Chroniker 34 zurückkommen. 2. Chroniker 34, Vers 3. Denn im 8. Jahr, heißt es hier, seines Königreiches, das war nicht sein 8. Lebensjahr, sondern im 8. Jahr seines Königreiches, da war er schon 16 Jahre alt, als er noch Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und Ascheren und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Das ist interessant. Mit im 8. Regierungsjahr, also mit 16 Jahren, hat er den Herrn begonnen zu suchen. Und Josia machte seinem Namen bald Ehre. Was heißt eigentlich Josia? Das müssen wir in diesem Zusammenhang auch noch erforschen. Josia heißt eigentlich nichts anderes als Jahwe heilt. Schöner Name. Jahwe heilt. Abgeleitet von Ascha, was bedeutet herstellen bzw. heilen. Josia war ein Hersteller, er war ein Heiler. Und zwar ein Heiler für das Volk, ein Neuausrichter für das Volk, ein Hersteller wieder zu Gott, ganz ähnlich wie wir das bei Hiskia gesehen haben. Denn der Herr bzw. Jahwe heißt sein Name. Er konnte durch Josia nochmals viel in Juda herstellen bzw. heilen. Unser erster Punkt war, ein Kind wird König. Wohin geht die Richtung? Unser zweiter Punkt soll heißen, der junge König und seine Ausrichtung. Der junge König und seine Ausrichtung. Also wie schon gesagt, im 8. Jahr seiner Amtszeit fing dieser junge König an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Ja, vielleicht suchte er den Herrn, wie es David damals in seiner Jugend tat. Mein David war draußen auf der Schafweide, hatte die Schafe gehütet, Josia wohl eher nicht. Aber vielleicht suchte er den Herrn mit demselben Ernst. Wir können uns vorstellen, dass er das Verlangen hatte, dem Herrn so von Herzen zu dienen und ihm so konsequent nachzufolgen, wie er das auch von David schon gehört hatte. Und die Zeit Davids, die lag schon viele 100 Jahre zurück. Aber nicht umsonst lesen wir in 2. Könige 22, Vers 2 von Josia. Ihr seht, ich gehe da immer wieder ins Buch Könige zurück, weil da uns eben auch viel berichtet wird. Dort heißt es, 2. Könige 22, Vers 2, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Also hier wird von Josia gesprochen. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in allen Wegen Davids, seines Vaters, und wich nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Da sehen wir schon fast eine Gesamtbeurteilung. Und dass er sich irgendwo in den Grundlinien Davids ausgerichtet hatte. Wandelte in allen Wegen Davids, seines Vaters, und wich nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Er wurde ein Mann, der nicht auf zwei Seiten hinken wollte. Er hatte sich entschieden, es ist gut, sich früh zu entscheiden für den Herrn. Ach, einmal hier, und dann wandelt man so rum im Leben und da tut man dies und tut jenes. Aber wenn ich sage, ich möchte konsequent dem Herrn nachfolgen, der Herr ist meine klare Ausrichtung. Er ist mein Fixpunkt, auf den ich mich ausrichte und den möchte ich mich mein ganzes Leben ausrichten. Das muss eine feste Entscheidung sein fürs Leben. Und wenn man es in jungen Jahren nicht getan hat, dann muss man es später tun. Diesen Fixpunkt fürs Leben festlegen. Und wenn man von diesem Fixpunkt wieder abweichen sollte, muss man sich wieder korrigieren und ausrichten lassen. Das wollen wir eigentlich in jedem Gottesdienst tun. Uns wieder neu auf den Herrn ausrichten, korrigieren lassen. Und darauf hören, was der Herr uns zu sagen hat. Ein Mann, der nicht auf zwei Seiten hinken wollte. Er wollte kein Mann der faulen Kompromisse sein. Ja, einmal dem Baal anhangen und sondern mal Gott anhangen, einmal der Welt und sondern mal dem Geistlichen. Nein, so nicht. Er wollte weder zur Rechten noch zur Linken weichen. Er wollte ganz mit dem Herrn gehen. Nicht umsonst heißt es ja auch heute für uns als Christen, kennt ihr sicherlich diesen Ausspruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ja, wir freuen uns vielleicht jeden, der auch so ein bisschen mit dem Herrn geht, so halb mit dem Herrn geht. Aber so ein bisschen mit dem Herrn gehen, das ist eigentlich wirklich, das ist nicht das, was der Herr will. Deswegen, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und in diesem Zusammenhang steht ein zweiter Ausspruch, nämlich sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist eine große Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn wir oft nicht so klar auf den Herrn ausgerichtet sind. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja, man muss sich immer wieder neu dafür entscheiden. Vielleicht haben wir uns auch schon wirklich dafür entschieden. Ja, ich möchte Herrn nachfolgen. Er ist der Herr und auf ihn möchte ich mich ausrichten mit meinem ganzen Leben. Er ist der Fixpunkt. Und dann kommt man wieder in irgendwelche komischen Strecken und Kurven hinein, wo man hängen bleibt, in Seitenabhänge. Weil es ist wirklich ein schmaler Grat, der zu gehen ist. Und dann muss man sich wieder neu dafür entscheiden. Herr, ich möchte wieder raus aus dieser Kurve. Ich möchte wieder raus aus diesem Abhang. Hol mich heraus aus der Grube. Ich möchte wieder neu mit dir gehen, mich die Sache wieder festmachen mit dir. Und so müssen wir wieder neu zum Herrn zurückkommen. Und vielleicht musst du dich auch heute wieder ganz neu entscheiden, mit Jesus leben zu wollen. Und ich kann nur dazu raten, mach es wieder neu, fest mit deinem Herrn. Josia hatte sich dafür entschieden. Und nach seiner Entscheidung, als er den Herrn gesucht hatte, da folgten auch entsprechende Taten. Und genauso muss es auch in unserem Leben sein. Wenn ich mich für den Herrn entscheide, dann müssen auch Taten im Leben folgen. Auch nicht nur Hörer von Predigten zu sein, sondern auch Täter des Wortes Gottes zu sein. Das ist eine beständige Herausforderung. Und da ist keiner von uns gefeit, dass er mal irgendwo Fehltritte tut oder wieder einschläft. Und dann muss man aber wieder herauskommen aus dem Loch. Wir lesen von seinen Taten im 12. Jahr seiner Regierung. Da war er also im Alter schon von 20 Jahren, im 12. Jahr seiner Regierung war er 20 Jahre alt und da fing er an, das Land auf Gott auszurichten. Zuerst hat er sich selber auf Gott ausgerichtet und dann hat er angefangen, das Land auf Gott auszurichten. Und das heißt hier, er fing an, Juda und Jerusalem von den Höhen und Ascheren und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Er hat ganz genau gesehen, da sind so viele Dinge in dem Land, was Gott nicht gefällt. Raus mit dem Götzenkult, weg mit den Figuren und dem Bilderkult, weg mit falscher Verehrung und falscher Anbetung, hinweg damit. Wir lesen hier in Kapitel 34, Vers 4 bis 7. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab und erhieb die Sonnensäulen, die auf denselben standen, um. Und die Ascheren und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Er verbrannte auch die Gebeine der Priester auf ihren Altären und so reinigte er Juda und Jerusalem. Ebenso tat er in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon bis Gen-Naphtail, in ihren Ruinen ringsum. Und als er die Altären der Ascheren abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und alle Sonnensäulen im ganzen Lande Israel abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Es ist gewaltig, was dieser junge Mann hier mit 20 Jahren unternommen hat. Und er hat nicht nur auf Juda geschaut und Benjamin, nicht nur auf das Südreich, er ist über die Grenzen hinausgegangen. Warum heißt es hier in Vers 6, bis gehen Naphtali in ihre Ruinen ringsum? Ja, weil das Nordreich schon lange von Assyrien eingenommen war. Da war nur noch ein Überrest von jüdischen Menschen. In dieser Zeit entstand ja auch das sogenannte Samaria, wo dann die Assyrer auch assyrische Leute angesiedelt hatten und es entstand das sogenannte samaritische Volk, die Samariter. Da waren nur noch Ruinen, aber Josia hat gesagt, da gehe ich auch hin, Naphtali und an diese Orte, Simeon, Ephraim. Auch da muss aufgeräumt werden. Jetzt ist die Zeit dafür. Und er ging hinaus und hat alles niedergemacht, was zu Falschanbetung und Götzendienst führte. Und wir wundern uns, was da alles vorhanden war. Was sein Vater eingeführt hatte in den 2 Jahren Regierungszeit und auch natürlich sein Großvater, der hat ja auch in der ersten Regierungshälfte viel Verkehrtes eingeführt und vielleicht gar nicht alles hinweggetan. Vieles, was zur falschen Anbetung und zum Götzendienst geführt hatte. Doch in dem auserwählten Volk und Erbe des lebendigen Gottes, da haben solche Dinge nichts verloren. Und das muss auch uns immer wieder wichtig werden. Und wir müssen uns prüfen, was schleicht sich alles in unserem Leben ein und was muss hinaus. Was hat nichts verloren in der Nachfolge Jesu? Im 16. Lebensjahr fing er an, den Herrn zu suchen. Im 20. Lebensjahr fing er an, das Land vom Götzenkult zu reinigen. Doch damit nicht genug. In seinem 24. Lebensjahr wurde man mit der Tempelreinigung fertig, welche auch er veranlasst hatte. Da lesen wir in Vers 8 davon. Anschließend wurde die Ausbesserung des Tempels vorgenommen. Also die Außenseite des Tempels. Und hierzu wurde Geld gesammelt, ähnlich wie es Gott, der Herr, bereits in 2. Mose 30 festgelegt hatte. Josia kam immer wieder auf das Wort Gottes zurück. Und hier wurde nicht nur in Juda und Benjamin gesammelt, sondern auch im Nordreich. Auch zum Beispiel bei Manasse und Ephraim. Es wurde Geld gesammelt zur Ausbesserung des Tempels in Jerusalem. Und anschließend wurden Handwerker beauftragt, und sie wurden auch entsprechend ausbezahlt durch diese Spendengelder. Material wurde bestellt und gekauft, es wurde angeschafft. Und in Vers 12 lesen wir dann so wunderbar, diese Leute arbeiteten auf Treu und Glauben an dem Werk. Es ging ihnen nicht nur darum, ja, Hauptsache, da tun wir irgendwas und da verdienen wir unser Geld, mit dem Tempel wieder den Tempel auszubessern. Nein, sie arbeiteten in der Ausrichtung auf Gott. Sie arbeiteten auf Treu und Glauben an dem Werk. Und genau sowas kann Gott nur gefallen. Wie sehr muss es dem Herrn gefallen haben? Doch das Volk und auch der junge Josia, die wussten eigentlich gar nicht, wie Gott eigentlich das ganze Land schon gesehen hatte. Sie wussten gar nicht, was eigentlich bei dem Herrn schon längst für dieses Land beschlossen war. Und ganz interessant, als der Priester Hilkia und die anderen Männer das Geld aus dem Herrn, aus dem Hause des Herrn genommen hatten, das dann auch für die Arbeiten ausbezahlt werden musste, da machten sie einen ganz besonderen Fund. Da waren sie wahrscheinlich in dieser Kammer drin, wo das Geld verschlossen war, vielleicht so eine Art Schatzkammer im Tempel. Und da machten sie einen ganz besonderen Fund. Es war viel mehr als das ganze Geld, was sie dort gefunden hatten oder was dort verschlossen war. In der Schatzkammer, da fanden sie etwas ganz Außerordentliches, und das war das Gesetzbuch des Herrn. Ja, wir denken, das kann doch nicht sein. Die müssen doch das Gesetzbuch gehabt haben irgendwo. Nein, sie haben es scheinbar nicht gehabt. Und sie machten hier eine ganz besondere Entdeckung, was wahrscheinlich seit Generationen gefehlt hat, das Gesetzbuch des Herrn. Wahrscheinlich wussten sie gar nicht, dass das Buch überhaupt noch vorhanden war. Vielleicht haben sie mal davon gehört, dass es sowas früher mal gegeben hat. Und sie hatten jetzt das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Man kann davon ausgehen, dass das eine Schriftrolle war, dass es eine Tora-Rolle war. Es war ziemlich sicher eine Abschrift der 5 Bücher Mose. Und das war scheinbar zu der Zeit nicht mehr vorhanden. Vielleicht war es sogar eine Originalabschrift von Mose. Kann ganz gut sein, weil der Herr hat es dem Mose damals befohlen, dass er eine Abschrift machen soll und sie bei der Bundeslade aufbewahren soll. Jedenfalls hatte jemand diese Schriftrolle der 5 Bücher Mose, diese Tora, in der Schatzkammer versteckt. Sicherlich nicht ohne Grund, weil der Tempel ja von verschiedenen Königen Judas, die sehr gottlos gehandelt hatten, auch oft missbraucht und beraubt wurde. Und der Inhalt und die Geräte des Tempels wurden auch oft zerstört und verwüstet. Und so war es jetzt etwas ganz Besonderes, dass hier diese Schriftrolle gefunden wurde. Und bald wurde sie zu dem jungen König Josia gebracht, der inzwischen 24 Jahre war. Und Schafan, dieser Schreiber, von dem wir anfänglich auch gehört hatten, der las ihm jetzt aus diesem Buch, oder ich gehe eher aus, von dieser Schriftrolle vor. Und der König hörte zu. Er verstopfte nicht seine Ohren. Er sagte, ach, ist doch nicht so wichtig. Brauchst du mir nicht vorlesen, ich mache meine eigenen Gesetze. Nein, er wusste, das ist Wort Gottes, was hier geschrieben steht. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und er hörte sehr genau hin, was ihm Schafan, der Schreiber, vorgelesen hatte. Und umso mehr er hinhörte, umso mehr wurde er geschockt. In 2. Chronik 34 lesen wir, wie sehr er geschockt wurde. 2. Chronik 34, Vers 19. Als nun der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und ihm wurde bewusst, als er das Wort Gottes gehört hatte, dass der Grimm des Herrn über sein Volk groß sein musste. Dass der Grimm des Herrn über Juda groß sein musste, weil die Väter das Wort des Herrn eben nicht beobachtet hatten. Sie haben vielleicht nie in diese Schriftrolle hineingeschaut. Vielleicht zurück bis Hiskia nicht. Wir gehen schon davon aus, dass Hiskia etwas davon wusste. Aber die anderen haben sich nicht sonderlich dafür interessiert. Ja, und das ist schon eine sehr nüchterne Erkenntnis, dass man sieht, oh, der Grimm Gottes steht ja über unserem Volk. Das ist natürlich auch eine sehr nüchterne Erkenntnis für viele Menschen in unserem Land, wenn man ihnen das heute sagen würde, ja, dass sie einerseits von Gott geliebt sind, aber auf der anderen Seite steht der Zorn Gottes über euch, über dir. Und wenn sie sich mit der Schrift, mit der Bibel mal auseinandersetzen würden, dann würden sie das selber erkennen. Dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern dass Gott auch gerecht und heilig ist und dass der Zorn Gottes über jedem Sünder steht. Das wäre eine sehr nüchterne Erfahrung für viele Menschen und man müsste es wirklich den Menschen sagen. Aber von wem hören sie es schon? Ja, man darf es immer weitergeben. Gott ist Liebe und das ist auch wunderbar. Das ist auch so wunderbar, dass wir das wissen. Wir sind immer von Gott geliebt und Gott ist Liebe. Aber man sollte es nie vergessen, dass der Zorn Gottes wirklich über jedem Menschen steht, der nicht mit diesem Gott versöhnt ist. Und Versöhnung gibt es eben nicht durch irgendwelche schönen humanistischen Reden. Ach, du musst deinen Nächsten lieben und wir sollten uns alle noch mehr lieben und einander so sehr um uns einander so sehr besorgt sein. Versöhnung mit Gott gibt es nicht durch humanistische Reden oder menschliche Bemühungen und Kirchen, auch nicht durch Sakramente, wir wissen das. Auch nicht durch Säuglingstaufen, auch nicht durch Kommunion, auch nicht durch Firmung, auch nicht durch Konfirmation. Nein, wir wissen es, Versöhnung ist nur durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus möglich. Allein durch ihn und durch sein kostbares Blut kann ein Mensch erlöst werden, versöhnt werden mit Gott. Doch dazu muss man nicht den Humanismus hochhalten, sondern der Humanismus muss runter, er muss sich beugen vor Gott. Der Mensch muss kapitulieren vor Gott, er muss die weiße Fahne schwenken und sagen, ich bin ein Sünder und ich kann nicht vor dir, dem heiligen Gott, bestehen. Das ist biblische Wahrheit. Der Mensch muss sich als Sünder erkennen, er muss kapitulieren vor diesem Gott und den Retter aufnehmen, ja, den Retter annehmen. Und das nicht nur als Retter, sondern auch als Herrn. Und der Mensch muss, und das ist ja ein absolutes Muss, das uns hier die Bibel zeigt, wenn man überhaupt von einem Muss redet, von der Heiligen Schrift, dann muss man auch dieses Muss hervorheben. Was muss der Mensch? Er muss von Neuem geboren werden. Auf keine andere Weise gibt es Zugang in das Reich Gottes. Auf keine andere Weise kommt ein Mensch in den Himmel. Es sei denn, er wird von Neuem geboren. Nun, Josia sieht, der Grimm Gottes steht über Juda. Was tut jetzt dieser junge König? Er sendet eine Abordnung zu der damaligen Prophetin namens Hulda. Hulda war scheinbar eine große Prophetin im Land. Und was tut diese Frau? Was tut Hulda? Ganz selten, dass wir mal eine Prophetin sehen. Aber es gab damals diese Prophetin, eine echte Prophetin. Und als Josias Männer zu der Prophetin Hulda kommen, da spricht sie im Auftrag des Herrn und bestätigt all das, was Josia bereits im Worte Gottes erkannt hat. Und sie spricht hier in Kapitel 34, Vers 24 und 25, so spricht der Herr, sie spricht also im Auftrage Gottes, siehe, ich will Unglück bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle die Flüche, welche geschrieben stehen in dem Buche, das man vor dem König von Juda gelesen hat. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, mich zu reizen mit allen Werken ihrer Hände. Darum soll mein Grimm sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Doch noch eine gute Nachricht an den jungen König Josia, Vers 27. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte wieder diesen Ort und wieder seine Einwohner hörtest, ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe auch ich dich erhört, spricht der Herr. Vers 28, sieh, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unglück nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Also Gott hat sein Gericht beschlossen. Aber weil sich Josia so vor Gott gedemütigt hat und er geweint hat vor Gott und er es gar nicht fassen konnte, so geschockt war, seine Kleider zerrissen hat. Das war eigentlich alttestamentlich eine Demütigung vor Gott, wenn man seine Kleider zerrissen hat. Ein Akt der Buße. So hat Gott gesagt, während deiner Zeit soll es noch nicht geschehen. Aber es wird kommen. Gott hat das Gericht beschlossen. Gott, der Herr, wollte den Fluch über Juda bringen. Doch Josia fand Gnade bei Gott, weil er sein Herz vor Gott gedemütigt hatte. Und wie wichtig ist es auch für uns immer wieder, dass wir uns das zu Herzen nehmen, was wir aus Gottes Wort erkennen. Es nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn wir von Gottes Wort getroffen werden, was haben wir für eine Reaktion? Lassen wir alles einfach so stehen. Ach ja, da hat Gott zu mir geredet, aber geh weiter meines Weges, wie bisher auch. Oder was tun wir, wenn uns das Wort trifft? Wann hast du dich das letzte Mal bewusst vor Gott gedemütigt? Warst schockiert über deinen persönlichen Zustand oder über den Zustand der Gemeinde oder über den Zustand des Landes, in dem wir wohnen, über Deutschland? Josua hatte seine Kleider zerrissen. Das brauchen wir nicht tun. Aber auch wir können vor Gott weinen und Buße darüber tun und umkehren. Kommen wir noch zu einem dritten und letzten Punkt. Das erste war, ein Kind wird König, wohin geht die Richtung? Zweitens, der junge König und seine gute Ausrichtung. Und der dritte und letzte Punkt, der König Josia, ganze Entschiedenheit für Gott. Was hatte Josia jetzt getan? Was war seine Reaktion, als er das von der Prophetin Hulda gehört hatte? Sie hatte ja alles bestätigt. Was konnte er als junger König in dieser Situation tun? Schwierige Sache. Aber Josia hatte sich für das Bestmögliche entschieden. Zunächst hatte er das ganze Volk versammelt und dann hatte er dem Volk aus dem Buche des Gesetzes vorgelesen. Er brachte also das Wort Gottes unter das Volk, hat es dem Volk verkündigt. Und er zeigte damit dem Volk auf, wie es vor Gott dastand. Er zeigte dem Volk Gottes Willen auf. Und anschließend brauchte er selbst eine Entscheidung. Er musste sich jetzt selbst entscheiden, in welche Richtung will ich weitergehen. Möchte ich mich ganz für den Herrn entscheiden oder nur ja, so auf einen guten Wege gehen? Es ist ganz interessant, dass er zuerst seine Entschiedenheit zum Ausdruck brachte. Er brachte selbst seinen ganzen Willen, aufrichtig mit Gott zu gehen, vor dem Volk zum Ausdruck, indem er selbst einen Bund mit Gott machte. Wir lesen in Vers 31. Und der König trat an seinen Standort und machte einen Bund vor dem Herrn, dass er dem Herrn nachwandeln wolle, seine Gebote, seine Zeugnisse und seine Satzungen zu halten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu tun nach den Worten des Bundes, die in diesem Buche geschrieben sind. Vielleicht hat er auch von dem Gesetzbund gelesen, der damals unter Mose mit dem Volk und Gott entstanden ist. Ich habe das nochmal alles nachgelesen und gesagt, ja, ganz genauso will ich im Bund mit Gott stehen. Jedenfalls, er hat persönlich nochmals einen Bund mit Gott gemacht oder diesen alttestamentlichen Bund erneuert. Und dem König Josia, das sehen wir an diesen Textstellen, ihm war der Ernst der Lage völlig bewusst. Er wusste ganz genau, wie ernst es um ihn und um das Volk bestellt war. Und er selbst zeigte sich als König völlig verantwortlich. Und er wollte das Bestmögliche noch tun. Und als er den Bund gemacht hatte, ließ er auch das Volk zu diesem Bund Stellung nehmen. Und er ließ auch das Volk in diesen Bund eintreten. Und nach diesem Bündnis, da folgten wiederum Taten. Wenn man Gott ernst nimmt und sich vor ihm fürchtet, so kommt letztendlich alles hinweg, was ihm nicht gefällt. Und sie schafften weitere Gräuel hinaus aus dem Land, was Gott nicht gefallen hat. Sie schafften all die Gräuel aus den Ländern der Kinder Israel hinweg. Und solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Gott ihrer Väter. Und wir denken, ach, wenn es doch nur immer so gewesen wäre, dass sie nicht gewichen wären vom Gott ihrer Väter. Und wir denken vielleicht auch für uns persönlich, wenn es doch nur bei uns immer so wäre. Jeden Tag, dass wir nicht von dem Gott, an den wir glauben, abweichen würden. Wohl war Josia der erste König, der seit der Teilung des Volkes in Süd- und Nordreich, auch im Nordreich die Götzen niedergerissen hatte. Wir haben ja vorhin davon gehört. Und liebe Freunde und Geschwister, wir müssen einfach bedenken, wo die rechte Furcht vor Gott vorhanden ist, wo Gott von ganzem Herzen geliebt wird, wo man sich wirklich von ganzem Herzen auf ihn ausrichtet, da ist auch einerseits echte Hingabe, da nimmt man es ernst mit Gott, da möchte man auch in der Heiligung vorankommen und da ist letztendlich auch ernsthafter Gehorsam zu finden. Wenn man nicht nur, ach ja, irgendwie machen wir das schon, nein, da nimmt man Gott ernst und möchte ihm auch gehorsam sein. Wer sich auf Gottes Wort ausrichtet, der möchte auch das tun, was Gott sagt. Genauso wie der Jüngling, von dem wir am Anfang unserer Predigt gehört haben. Die Taufe war für ihn keine Bagatelle, sondern es war für ihn ernste Anweisung und Befehl des lebendigen Gottes. Und so war es auch hier bei dem König Josia. Jetzt forschte er und die Priester in diesem Wort und sahen, da gibt es ja jede Menge Anleitungen, die Gott uns gegeben hat. Auch für die verschiedenen Feiertage und Feste des Volkes Israel. Und ihm wurde wieder ganz neu das Passa wichtig, wie Gott sein Volk aus Ägypten geführt hat und wie man immer daran denken sollte, jedes Jahr. Und er hatte das Passa wieder ganz neu entdeckt, ähnlich wie es Hiskia schon tat. Doch Josia feierte ein Passa bzw. Pessachfest ganz nach dem Worte Gottes ausgerichtet. Hiskia war schon sehr, sehr gut und bei Hiskia ging das Fest ja 14 Tage lang. Das war ein Freudenfest. Aber bei Josia geschah es auch zum rechten Zeitpunkt, so wie es Gott vorgegeben hatte. Und es war noch mehr in der Ausrichtung des Wortes Gottes. Und auch die Leviten und Priester, sie waren in ihren rechten Stellungen. Und wir lesen hier in diesen Texten, dass Josia viele Tiere auch gespendet hatte. Er ging mit gutem Vorbild voran als König. Schafe, Lämmer, Ziegen, alles zu Passa-Opfern. 30.000 an der Zahl lesen wir in diesem Text. Und 3.000 Rinder, aber auch die Fürsten stifteten 2.600 Passa-Lämmer und 300 Rinder. Für das Volk und auch für die Priester und Leviten. Doch auch die Obersten der Leviten stifteten 5.000 Lämmer und 500 Rinder. Das sind schon enorme freiwillige Gaben. Es wurde ja einfach freiwillig gegeben. Und was bezeugen diese freiwilligen Gaben und Spenden? Es bezeugt den Ernst Gott gegenüber und der Heiligung gegenüber, dem Gehorsam gegenüber, aber auch dem Vertrauen gegenüber Gott. Und vielleicht können wir uns ein wenig vorstellen, nein, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie viel Blut von Tieren da geflossen ist. Können wir uns das vorstellen? Ich nicht. Unzählbare Mengen, Liter Blut, das hier geflossen ist an diesem Passafest allein, um mit einem heiligen Gott in Gemeinschaft zu kommen und um sich an die Erlösung des Volkes zu erinnern. Wenn man dann hier in Kapitel 35 in Vers 10 liest, wie das Passa geschächtet, gegessen und gefeiert wurde, so erkennt man vieles von dem, was in den Mosebüchern beschrieben wird. Und das ist einfach eine Freude, das könnt ihr mal für euch persönlich durchlesen. Wenn man sieht, wie man sich hier auf das Wort Gottes ausgerichtet hat. Und in Kapitel 35, Vers 18 lesen wir dann, es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden, seit der Zeit des Propheten Samuels. Und keiner der Könige von Israel hatte ein solches Passa veranstaltet, wie Josia es hielt, mit den Priestern und Leviten und mit ganz Juda und mit allen, die von Israel anwesend waren, auch mit den Einwohnern von Jerusalem. Es war wirklich gewaltig. Also es ging bis zu der Zeit vor die Könige zurück, als der Prophet Samuel war. Da wurde ja erst dann Saul eingesetzt und David eingesetzt, später Salomo. Bis zu dieser Zeit zurück, bis zu Samuel, gab es solch ein Passa nicht mehr. Und jetzt Josia brachte es zum krönenden Abschluss. Das schönste und größte Passafest, oder das, wir würden heute sagen, das bibeltreueste Passafest, das es gegeben hat, war bei Josia, dem letzten großen König der Erweckung. Und man kann es sehen, nach diesem wunderbaren, letzten und wir würden sagen bibeltreuen Passa, dann kam der große Abfall. Ganz ähnlich wie bei dem Herrn Jesus, als er so ein herzliches Verlangen hatte, mit seinen Jüngern das Abendmahl zu feiern, oder das Passa zu feiern, das Abendmahl einzusetzen. War wunderbar mit seinen Jüngern. Aber was geschah danach? Da ging es bergab, da kam der Verrat, da kam die Kreuzigung, da kam die Verwerfung des Sohnes Gottes. Ganz ähnlich können wir das hier bei Josia sehen. Hier nochmal ein wunderbares Passa und dann ging es abwärts. Ich möchte langsam auf den Schluss zusteuern. Im 18. Jahr seiner Regierung wurde das Passa gefeiert. 18. Jahr seiner Regierung, das heißt in seinem 26. Lebensjahr. Wie wir wissen, regierte Josia 31 Jahre zu Jerusalem. Und so geschah es jetzt in seinem 39. Lebensjahr, dass der König von Ägypten, vielleicht war das ein Pharao, dass der König von Ägypten heraufzog. Aber er zog nicht gegen Josia herauf, nicht gegen Juda, sondern er zog eigentlich gegen die Babylonier herauf. Der ägyptische König Necho, er wollte gar nichts von Josia, sondern er wollte den Assyrern im Kampf gegen die Babylonier helfen. Doch Josia, er wollte sich einmischen. Und wohl hatte Josia eher einen Blick für die Babylonier, dass er sich denen gut gestellt hatte. Und er wollte nicht, dass hier Necho heraufzieht, der König von Ägypten, und hilft den Assyrern, um gegen Babylon anzugehen. Irgendwie wollte er sich da einmischen. Und Necho hatte Josia gewarnt und Boten zu ihm gesandt und ließ ihm sagen, hier in Kapitel 35, Vers 21, was habe ich mit dir zu schaffen, König von Juda? Nicht wider dich komme ich heute, sondern wider ein Haus, das mit dir im Streite liegt. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen. Lass ab von deinem Widerstand gegen Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Und damit hat er Josia gemeint. Ja, scheinbar hatte auch Necho irgendwas mit Gott am Hut. Auch der König Necho hatte irgendwie auf Gott gehört und ist hier dem Willen Gottes gefolgt. Und da hätte Josia jetzt aufmerken müssen, oh, da hat mir Gott was zu sagen, auch durch diesen heidnischen König. Ja, und wir wissen es, Gott kann selbst durch irgendwelche Menschen sprechen oder auch uns warnen, die Gott gar nicht kennen. Das kann Gott tun. Oder kann Gott das nicht tun? Müsst ihr vor euch mal selber die Frage stellen, kann Gott auch über Menschen reden oder uns über Menschen leiden, die ihn nicht kennen? Ich bin fest davon überzeugt, er kann es tun, ja. Gott kann auch durch andere Menschen zu uns sprechen. Letztendlich kann Gott sogar durch einen Esel sprechen. Das wissen wir aus 4. Mose 22 bei Bileam. Da hat Gott durch den Esel gesprochen. Aber Bileam wollte auch nicht hören. Doch Josua ließ sich hierin nicht sagen. Ja, er gehorchte den Worten des Königs Nechos aus Ägypten nicht. Natürlich muss ich hier dazu auch sagen, muss auch vorsichtig sein. Nicht von allen Seiten, wo uns was gesagt wird, muss es Gottes Stimme sein. Man muss schon prüfen, kann das von Gott sein, kann es nicht von Gott sein. Ich meine, wenn man nah mit Gott in Verbindung steht, erkennt man das normalerweise. Und wenn man es nicht weiß, muss man Gott fragen, ist das von dir? Kann es sein, kann es nicht sein? Man muss es schon prüfen. Doch Josia, er prüfte es gar nicht, das war ihm egal. Er ignorierte einfach die Warnung des Königs aus Ägypten. Und er zog einfach jetzt mit seinem Heer gegen den König Necho in den Kampf. Josia war scheinbar sehr siegessicher, verkleidete sich als Soldat. Ja, ich bin ja mit Gott unterwegs und ich werde siegen. Der Sieg ist mein, weil Gott mit mir ist. Vers 22 lesen wir, dass er sich verkleidet hat, um mit Necho zu kämpfen. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um mit ihm zu kämpfen und gehorchte nicht den Worten Nechos, die aus dem Munde Gottes kamen, sondern kam mit ihm zu streiten auf der Ebene bei Megiddo. Irgendwie hatte sich Josia in dieser Sache verrannt. Er war sich so siegessicher und wusste, er muss jetzt hier gegen den König von Ägypten angehen, dass er nicht die Assyrer stark macht. Warum musste er sich in den Kampf eines anderen einmischen? Das ist eine gute Frage, aber ich kann keine Antwort geben. Warum hatte er sich so erhoben? Wollte er eventuell Weltpolizei spielen, wie das heute manche Länder tun, wie die USA, sich überall einmischen, in jede Regierung und überall alles nach ihrer Art und Weise zurechtbringen wollen? Das ist nicht die Aufgabe von etlichen Ländern. Das ist auch letztendlich nicht unsere Aufgabe, sich in Streitigkeiten von anderen einzumischen. Natürlich sollen wir Frieden schaffen, wo es möglich ist, ja. Aber sich überall einzumischen, ist nicht unser Auftrag. Sprüche 26, Vers 17 sagt, es packt einen Hund bei den Ohren, wer sich im Vorbeigehen in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Es packt einen Hund bei den Ohren. Wer sich im Vorbeigehen in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Wir müssen uns nicht überall einmischen. Lass die ihre Sache alleine klären. Lass den König von Ägypten gegen den König von Assyrien ziehen. Das geht uns nichts an. Wir können dafür beten, dass Babylon nicht stark wird. Das können wir tun, aber wir brauchen uns nicht überall einmischen. Und diese Einmischung, die kam Josia sehr teuer zu stehen. Das tut uns direkt leid, wenn wir den Folgetext lesen. Denn weil er sich als Krieger verkleidet hatte, wurde er auch bald von den Schützen Nechos getroffen. Gott hat ihn nicht bewahrt in dieser Sache. Er war leichtsinnig, ist einfach vorwärts gegangen, hat die Stimme Gottes überhört, also hat ihn Gott auch nicht bewahrt. Und er wurde schließlich verwundet und später starb er in Jerusalem. Das war sein Tod. Eigentlich viel zu jung, denn er war erst 39 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Volk ergangen ist. Er wurde mit Ehren bestattet. Sogar der Prophet Jeremia, der damals schon aktiv war, der hatte ein Klagelied auf Josia gedichtet. Es war eine große Trauer, ein trauriges Ende dieses wunderbaren Königs. Und doch können wir am Ende seines Lebens und auch am Ende dieser Predigt viel von Josia lernen. Als erstes können wir von ihm lernen, wie sehr man sich bereits als junger Mensch auf den Herrn ausrichten sollte. Schon als junger Mensch den Herrn suchen sollte von ganzem Herzen. Als zweites, wie sehr sollte man verkehrte Dinge aus dem Leben ausräumen, wenn man Gott erkannt und Gott gefunden hat. Und als drittes, wie dringlich sollte man immer wieder neu den Ernst der Lage erkennen und ganze Sache mit Gott machen. Und noch ein viertes. Gott hat uns sein Wort gegeben, wie es auch Josia entdecken durfte, um mit uns zu kommunizieren, das heißt mit uns zu sprechen. Wenn wir aber Gottes Wort nicht lesen und nicht studieren, so nützt uns Gottes Wort nichts. Doch auch das Lesen der Bibel ohne innere Bereitschaft zur Veränderung und zum Gehorsam ist wiederum nur leere Pflichterfüllung. Auch das taugt nichts. Bitte also heute deinen Herrn und Gott wieder neu darum, dass er dir das ganz persönliche Verlangen schenkt, sich für ihn zu entscheiden und sein Wort wieder neu hochzuhalten, es zu lesen, es aber auch im Gehorsam zu tun. Sei auch du ein Josia und folge Gottes Wort. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Wir preisen dich, allmächtiger Gott und Vater, für dein wunderbares Wort. Und wir preisen dich, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns den Vater zu zeigen, aber auch du selber das Wort Gottes bist und das Wort ward Fleisch. Aber wir auch heute das Wort Gottes in der Hand halten dürfen. Du hast uns deinen ganzen Ratschluss gegeben. Hilf uns, Herr, dass wir immer wieder darin forschen, dass wir Neues entdecken, dass wir wirklich auch Opfer bringen, uns Zeit nehmen, Herr, für dein Wort und es von Herzen zur Ausführung bringen wollen. Du siehst, man kann auch vieles verwechseln, vieles vermischen in deinem Wort. Man kann auch ja selbst dein Wort auch falsch auslegen. Wir möchten beten, Herr, dass wir dein Wort im rechten Zusammenhang erkennen und schneiden dürfen. Auch Heilszeiten in der richtigen Weise auch erkennen dürfen. Und dass wir nicht auf verkehrten Wegen gehen, sondern auf geraden Wegen. Genauso wie du es uns zeigst in deinem Wort und dass wir dein Wort recht schneiden und auch unsere Zeit danach beurteilen können, so wie es Josia zu seiner Zeit tat. Wir möchten dir dafür danken. Ja, lieber Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du jeden von uns stark machst. Wir danken dir für jeden, der auch heute hier in den Gottesdienst kommen konnte und dass du jedem hilfst im Alltag. Auch in all den Angelegenheiten und Entscheidungen, in denen wir stehen, Herr, dass es doch Entscheidungen sein dürfen, die dich verherrlichen und worin wir in deinem Willen handeln. Wir möchten dafür beten, dass du aber auch jeden Starken wieder neu entschieden machst, Herr, dir nahe zu sein und Schritte mit dir zu tun. Und das aus Liebe zu dir und aus Freude zu dir, weil wir solch einen wunderbaren und großen Herrn haben. Wir möchten dafür beten, dass du jeden von uns befähigst, ausrüstest, stärkst, auch da, wo körperliche Schwachheiten sind, Herr, dass du wieder neue Kraft schenkst. Wir preisen dich und rühmen deinen heiligen Namen. Dank sei dir im Namen Jesu. Amen.